Sicherheit.
Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Episode 42, heute ist der 7. November 2025, der Landtag tagt. Mir gegenüber sitzt Henning Höhne, der Fraktionsvorsitzende. Herzlich willkommen.
Hi Marcel, danke.
Plenum, Henning Höhne, das geht immer gut zusammen und es ist eine bewegte Woche gewesen mit ganz vielen verschiedenen Anlässen, Terminen, politischen Debatten und im Landtag haben wir probiert natürlich auch einige Punkte aufzugreifen, die uns als Freie Demokraten stören, die wir vielleicht auch anders einordnen würden. Wir sind ja die Partei der Bürgerrechte und haben uns ja seit vielen Jahren mit Innenministern, Justizministern da auch, glaube ich, entsprechende Lorbeeren in der Republik verdient, aber gibt ja immer wieder neue Themen, die aufgerufen werden, so zum Beispiel eine Veränderung des Verfassungsschutzgesetzes hier in Nordrhein-Westfalen. Wir hatten ja im letzten Jahr den dramatischen Anschlag in Solingen und seitdem wird ja über die neue Sicherheitsarchitektur Nordrhein-Westfalen diskutiert. Der Innenminister hat hier etwas vorgelegt und du hast gestern, meine ich, erst vorgestern dazu geredet über das Thema Verfassungsschutzgesetz und ich nehme Spoiler jetzt hier an der Stelle nicht, ich würde jetzt einfach sagen, du hast mal das Wort zu sagen, finden wir es gut oder nicht?
Nee, finden wir nicht. Im Gegenteil, ich finde, ja, mich wundert, weil das relativ wenig öffentliche Beachtung gefunden hat. Also auch wir sind ja der Meinung, das alte Verfassungsschutzgesetz, so im Kern, gab ja immer mal kleinere Anpassungen, aber im Kern war das jetzt 30 Jahre alt. Es braucht schon ein Update, ja, um auf technologische Entwicklungen, aktuelle politische Entwicklungen, darauf muss man natürlich reagieren.
Internet und Co.
Ja. Genau, Neuland. Ja, also darauf muss man reagieren. Das haben wir auch immer zugesagt. Aber, und du hast das Stichwort gerade schon genannt, wir merken hier einfach, dass die Landesregierung, das CDU und Grüne, sich treiben lassen von dem schrecklichen Anschlag in Solingen. Und natürlich, finde ich, muss Politik aus solchen schrecklichen Ereignissen lernen. Aber man darf sich eben nicht davon treiben lassen, sondern gute Innenpolitik, gute Sicherheitspolitik bewahrt halt eine gewisse Souveränität. Nicht irgendwie Kälte gegenüber dem, was da passiert ist, aber Souveränität, weil Sicherheitspolitik ja immer eine Abwägung ist zwischen Sicherheit und Freiheit. Und genau diese so wichtige Balance, die wird verfehlt von CDU und Grünen. Das haben auch viele Sachverständige in der Anhörung bestätigt. Und das sind Dinge, die wir kritisiert haben. Am Ende ist das jetzt alles Teil dieses Sicherheitspakets der Landesregierung, was sie nach Solingen beschlossen haben. Und das zeigt eben, sie haben diese Souveränität nicht. Und am Ende ist mein Eindruck eben auch, die CDU durfte alle ihre Träume, die schwarze Sheriffs eben dann so haben im Sicherheitsbereich, durfte sie aufschreiben. Die Grünen haben jeden Widerstand aufgegeben, um ihre eigene Ministerin zu schützen. Josephine Paul steht da ja richtigerweise massiv in der Kritik wegen Fehlern in ihrem Verantwortungsbereich rund um den Anschlag von Solingen. Und die Grünen haben sich dafür entschieden, lieber die Ministerin zu schützen als die Freiheitsrechte der Bürger. Und da gibt es einiges in dem Gesetz, was mir große Bauchschmerzen bereitet.
Bitte, also vielen Dank schon mal für die Einordnung. Das ist ja, ich finde, du hast das ziemlich gut jetzt nochmal auf den Punkt gebracht, dass es ja genau um diese Frage eben geht. Aktuelle Sicherheitsstruktur auf Höhe der Zeit, digitales Zeitalter, muss entsprechende Diskussionen geben, welche Befugnisse der Verfassungsschutz hat und was nötig ist, um die Verfassung zu schützen. Darum geht es ja letztendlich bei dem Gesetz und nicht um polizeiliche Maßnahmen, sondern die Verfassung, die Grundrechte, die Grundwerte unseres Zusammenlebens zu schützen, dass uns das nicht unterlaufen, untermauert wird. So, und deswegen ist es da immer, finde ich, ja nochmal eine andere Abwägung, als wir über polizeiliche Maßnahmen sprechen, sondern sehr konkret über Verfassungsfragen und eben Eingriffe in Grundrechte, Freiheitsrechte, als jedes Einzelne immer noch mal schwerer wiegen. Du hast gestern, deswegen will ich vielleicht die Möglichkeit geben, noch mal ein, zwei Punkte herauszugreifen, wo du ein ganz besonderes Störgefühl hast, weil du ja auch gestern angedeutet hast in der Debatte, dass die Freien Demokraten zumindest prüfen, ob man auch rechtliche Schritte unternimmt. Also haben ja schon mal auf Bundesebene gegen das ein oder andere Verfassungseingriffe und Grundrechtseingriffe geklagt und das muss man ja hier genau sich tatsächlich auch anschauen, ob das eine Chance hat, nicht nur auf Erfolg, sondern tatsächlich auch dann der richtige Weg ist, wenn Bürgerrechte, Grundrechte von Menschen so stark eingeschnitten werden.
Mhm. Genau, also wir werden das rechtlich prüfen. Da sehen auch einige Experten erste Punkte. Und da ist jetzt die juristische Prüfung noch nicht abgeschlossen, aber im Zweifelsfall sind wir bereit, die Bürger- und Freiheitsrechte dann eben auch vor Gericht zu verteidigen. Es wäre dann wahrscheinlich das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Aber wenn man politisch nicht mehr vorankommt, das ist immer die noch bessere Lösung, wenn Politik von vornherein ein gutes Gesetz macht. Aber wenn das nicht ausreicht, dann bleibt eben dann immer noch der Weg zum Gericht. Ja, was sind so Punkte, die mich so konkret stellen, die uns so konkret stellen? Ist ja, geht ja nicht nur um mich. Also zum Beispiel wird erlaubt, der Zugriff auf Videokameras im öffentlichen Raum, egal übrigens, ob das private Kameras sind oder öffentliche, egal ob sie da legal oder illegal stehen, aber der Verfassungsschutz bekommt Möglichkeiten, darauf zuzugreifen.
Also mein Beispiel, zum Beispiel die Kamera, die bei mir an der Tür hängt, um zu gucken, wer da reingeht.
Ja, die ist ja dann nicht im öffentlichen Raum, zumindest wäre sie sonst nicht legal.
Jetzt bringe ich mich ja selber in Problemlagen.
Du filmst natürlich nur dein eigenes Grundstück.
Ja, aber, ja, das ist halt.
Ich sage jetzt mal so, auch in Düsseldorfer Altstadt, ja, da findet Videobeobachtung statt durch die Polizei zur konkreten Gefahrenabwehr. Das wird dann auf einmal geöffnet für auch den Verfassungsschutz. Uns sind die Regeln viel zu schwammig. Bei sogenannten unbeteiligten Dritten. Also wenn ich eine Person habe, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, dann gehört ja zu dieser Beobachtung natürlich, logischerweise, die hat ja Kontakt zu Personen, die geht irgendwo einkaufen, die geht irgendwo essen, die trifft sich mit Leuten. Aber dann brauchen natürlich diese unbeteiligten Dritten erstmal einen höheren Schutz, damit sie nicht zu sehr mit in die Beobachtung da geraten, finden wir viel zu schwammig. Oder noch ein drittes und letztes Beispiel jetzt für hier. Ich habe ja auch in vielen Bereichen besonders geschützte Vertrauensbereiche mit Ärzten, mit Rechtsanwälten, mit Journalisten für deren Quellenschutz. Aber zum Beispiel Abgeordnete haben das auch, um ihren Job zu machen. Und in diese besonders geschützten Bereiche greift das Gesetz eben auch ein. Und greift dann also insofern ein, wenn da eine beobachtete Person ist und die hat dann Kontakt zu einem Rechtsanwalt oder zu einem Journalisten, geht das dann dahin. Und das finde ich als drei Beispiele, das sind eben Dinge, die gehen zu weit. Da ist es zu schwammig. In anderen Bereichen fehlen uns auch einfach nochmal Kontrollinstanzen wie bei einem Richtervorbehalt. Es auch einfach zu sagen, nicht jeder Paragraph jetzt dieser Novelle wird von uns rundweg abgelehnt, haben wir auch nie gesagt, aber das sind so die zwei, drei der größeren Punkte, wo ich wirklich starke Bauchschmerzen habe und finde, da hat sich die Landesregierung zu stark eben von Angst treiben lassen. Und das geht so nicht. Das Grundgesetz schützt eben Freiheitsrechte der Bürger, Abwehrrechte gegenüber genau einem Staat, der dann dazu übergriffig wird. Und diese Souveränität, die fehlte. Und genau damit werden wir uns jetzt noch weiter beschäftigen.
Ja, danke für die Einordnung. Also an die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht habt ihr Lust, uns ja nochmal ein Feedback zu geben. Ist das Thema bei euch angekommen? Wie seht ihr das? Ist der Staat zu übergriffig? Oder braucht es an anderen Stellen eine Korrektur? Wir haben das hier im Parlament diskutiert. Henning Höhner hat mal die Auffassung der Freien Demokraten hier klar gemacht. Politisch hast du, finde ich, den Einsatz, den muss ich trotzdem nochmal sagen, das gerade ja eben schon mal eingeordnet wird, ist immer in Erinnerung gerufen, den ich bemerkenswert fand, dass die CDU das alles so mitträgt, das war klar. Aber sich die Grünen bundesweit ja immer wieder als die Partei der Bürgerrechte aufschwingt und ohne Scheu dieses Thema nicht nur mitträgt, sondern proaktiv sich in die erste Reihe gestellt hat, das ist eigentlich sehr bemerkenswert. So, und das muss man mindestens mal zur Kenntnis nehmen.
Ja, absolut. Und nochmal, sie tun das, um eine Ministerin, die viele Fehler begangen hat in ihrem Zuständigkeitsbereich, um die zu schützen. Und das, finde ich, ist einfach die falsche Abwägung.
Ja.
Freiheitsrechte der Bürger gegen eine strauchelnde Ministerin zu tauschen. Das ist das, was die Grünen hier in Nordrhein-Westfalen machen. Und das finde ich nicht in Ordnung, weder inhaltlich noch politisch.
Ja, wir werden dranbleiben. Das wird ja auch mal zu einem späteren Zeitpunkt vor der nächsten Landtagswahl mit Sicherheit nochmal Thema werden. Zweiter Punkt, den wir beantragt haben in dieser Woche, ist die steigende Jugendkriminalität in NRW. Im Kern kann man festhalten, dass eigentlich alle Zahlen nach oben gehen bei Gewalttaten unter Jugendlichen. Im schulischen Kontext, aber auch im privaten Kontext von Übergriffen, Messergewalt bis hin zu Mobbing und Co. Und darüber haben wir diskutiert. Du warst ja auch in dieser Debatte mit dabei. Was war denn dein Eindruck davon, wie sicher ist oder wie klar ist denn die Landesregierung dort aufgestellt? Also Problem erkannt, ja, vielleicht. Hast du den Eindruck, dass der Innenminister in der Lage ist, sich vielleicht konzeptionell dieses Themas zu nähern und sagen, wie können wir Schüler sicher in die Schule gehen und sich da unbehelligt aufhalten, ohne Sorge und Angst zu haben?
Nee, mir ist das viel zu zögerlich. Also wir sehen in der Statistik, wie das zunimmt bei Kindern, Jugendlichen, bei Minderjährigen, insbesondere bei Körperverletzungsdelikten, Diebstahl, Raub. Und das passt ja auch, diese Statistiken passen so zum subjektiven Sicherheitsgefühl auch vieler junger Menschen an unterschiedlichsten Orten. Und da bräuchte es einen umfassenden Ansatz, was sowohl Polizei angeht, aber auch was Schule angeht, was auch Jugendhilfe angeht. Also sind auch unterschiedlichste politische Bereiche betroffen, damit man eben, ja, Justiz am Ende auch, fordern ja zum Beispiel auch schon lange, dass sich gerade bei so jungen Tätern, dass da auch schnell ein Verfahren brauchen. Also die Strafe muss unmittelbar folgen dann im Zweifelsfall eben und nicht zwei Jahre später irgendwie eine kleine Gerichtsverhandlung, wo sich keiner mehr wirklich daran erinnern kann, was eigentlich passiert ist. Also da ist die Landesregierung an ganz vielen Stellen in ganz vielen Ministerien gefordert. Und ich finde, eine Zahl zeigt das besonders deutlich. Wir haben dass sie auf ein großes Problem viel zu klein antworten. Wir haben 5.500 Schulen in Nordrhein-Westfalen und an 10 von 5.500 Schulen, also 10, gibt es ein entsprechendes Pilotprojekt, um sich diesem Thema darzustellen. Und der Innenminister Herbert Reul hat irgendwie in der Debatte noch so gesagt, ja, er hätte auch nichts dagegen, wenn wir da 20 draus machen. Okay, dann sind es 20 von 5.500. Und das meine ich damit, ja, ich werfe denen nicht vor, dass sie das nicht von heute auf morgen gelöst bekommen. Das ist komplex und viele sind beteiligt, ich habe das gerade angesprochen. Aber wer halt ernsthaft sagt, wir haben uns schon mal auf den Weg gemacht mit 10 Modellschulen von 5.500, den kann ich nicht ernst nehmen.
Ja, das ist... Das ist so, es ist schon bemerkenswert, sowas so auf dem Weg zu bringen. Reiht sich in das Bild ein, dass wir den Eindruck haben, diese Regierung ist nur gut, wenn es um Instagram-Fotos und Pressemitteilungen geht. Das ist so die Erkenntnis, die man da wieder raus hat. Ich will vielleicht noch mal einen Punkt aufgreifen, den ich da im Wahlkampf selber erlebt habe, im Kommunalwahlkampf dieses Jahr. Abends bei einer Veranstaltung am Wochenende, war 23 Uhr nachts, bin ich an Haltestelle wollte ich eigentlich einsteigen. Da waren so 25, 30 Jugendliche und hat mich da erkannt und dann sind wir ins Gespräch gekommen, weil die sich auch so drüber aufgeregt haben, dass zu wenig Polizeipräsenz in den Städten unterwegs ist, gerade am Wochenende, wenn junge Leute mal feiern gehen wollen, unterwegs sind. Und die haben da mir erzählt, zwei von den jungen Leuten, also um die 18, knapp drunter, Schüler noch, die hatten schon Messer am Hals, wurden ausgeraubt. Zum Glück nicht zugestochen, aber eben einen Raubüberfall damit gemacht. Und die haben ja schon gesagt, die gehen da gar nicht mehr zur Polizei überhaupt hin, um das zu melden, sondern sagen, da passiert ja eh nichts, gibt ja keine Konsequenz. Also das, was du gerade angesprochen hast, wenn so etwas passiert und man sogar vielleicht noch an die Täter rankommt und ähnliches, dass es dann auch eine Konsequenz gibt. Ich glaube, also ist ein Gefühl in der Gesellschaft ja eingetreten, sogar bei ganz jungen Leuten, dass da irgendwas komplett schief läuft in unserem Staat.
Ja, dramatische Entwicklung, ne? Also wenn schon junge Leute irgendwie kein Vertrauen mehr in die Sicherheitsstrukturen bei uns haben, dann sieht man, wie dringend notwendig das da ist, ne? Dass in Schulen schon aufgeklärt wird, dass wir Polizei und Justiz stärken und dass da dann eben auch wirklich schnell etwas passiert. Du warst ja da für uns in der Debatte, hast ja auch ein paar Vorschläge gemacht, wie man da, ne, dass man auch stärker die Eltern einbeziehen muss, zum Beispiel, inwiefern wir dann da auch junge Intensivtäter rausholen müssen aus Schulen und denen eine ganz andere Struktur geben müssen, So nochmal, aber auch mit dem klaren Signal, ich glaube, letzte Chance, Modelle oder so, hast du das bezeichnet, ja.
Also, diplomatische Variante.
Ja, also einfach mal wirklich auch einen Schuss vom Bug. Ja. Das sagen uns ja auch alle Experten, ja, die Strafe muss auf dem Fuße folgen, ja. Das muss schnell gehen,
ja.
Das muss man priorisieren und zwar sowohl zum Schutz von Opfern, aber ja auch für die Betroffenen selber, also damit eben auch junge Täter gar nicht erst da auf so dauerhaft auf so eine schiefe Bahn geraten, sondern da möglichst schnell wieder von wegkommen. Und da hilft das eben nicht, wenn ich erst anderthalb Jahre später dann da irgendwo mich vor Gericht wiederfinde. Das geht nicht.
Ja.
Und wie also sinnbildlich für diese Landesregierung ist ja das großzügige Angebot, ja, wir könnten ja auch bei 20 von 5.500 Schulen jetzt mal was machen bei diesem Thema. Ist viel zu wenig ambitioniert geht also offensichtlich am Problem vorbei.
Ja, und ist auch mutlos, weil die Gesellschaft sich so in einem atemberaubenden Tempo gerade verändert und andere Länder haben ja auch diese Problemlagen, leider. Und war vor zwei Jahren mit dem Familienausschuss in Frankreich, in Marseille. Marseille ist eine der, oder die gefährlichste Stadt mittlerweile und wo auch ganz, ganz starke Jugendkriminalität in Frankreich ist. Und die haben sowas wie diese letzte Chance-Programme eingeführt, wo Kinder, Jugendliche, die Mehrfachstraftäter werden, Intensivtäter, quasi von morgens bis abends in einer Betreuung sind, klare Strukturen sind, leicht militärisch angehaucht, aber kein Militär. Und die haben ja das rückgespiegelt, das war wirklich auch für die letzte Chance, weil sie gesagt haben, sie haben erstmalig in ihrem Leben eine Struktur gehabt, eine Aufgabe, einen Sinn und den Kontakt zu anderen, die Scheiße bauen, ist abgerissen. Ist natürlich ein sauteures Programm, sehr, sehr intensiv ist es eben auch, aber es hat den jungen Leuten geholfen. Und ich finde, das, was in Deutschland fehlt, auch in Nordrhein-Westfalen, die Diskussion über sowas. Ich will mal ein Beispiel nennen, was mich jetzt nach Mittwoch nochmal erreicht hat, als Vorschlag, ohne abschließend das jetzt zu Ende gedacht zu haben, aber Gedankengang, wenn wir Eltern stärker in Verantwortung ziehen wollen und sagen wollen, ihr habt auch eine Verantwortung, eure Kinder vernünftig zu begleiten und zu erziehen und ihr macht es nicht und dann werden die Straftäter, dass man anfängt, denen das Kindergeld zu kürzen oder zu streichen, damit das mal irgendwo wehtut und sagt, guck mal, du kannst ja nicht einfach nur Hand aufhalten und was machen, nichts machen, sondern du musst auch eine Konsequenz spüren, wenn du in deine Verantwortung, in deiner Gesellschaft, in deinem Leben nicht wahrnimmst. Finde ich mal einen spannenden Ansatz.
Ja, und jetzt werden alle Juristen, die zuhören, werden wahrscheinlich immer sofort nervös und so was und sagen dann, was alles nicht geht, aber ich so, haben wir in der Fraktion auch diskutiert, nimm mal einfach nur, ja, wenn du mit deinen Kindern zwei Tage vor Beginn der Ferien schon mal wegfliegst und gegen die Schulpflicht verstößt, also schon mal früher in Urlaub fliegst, um da Geld zu sparen, dann drohen wirklich heftige Strafen, zu Recht, finde ich. Aber wenn deine Kinder in anderen Bereichen da auffällig werden, Straftaten begehen,
Mobbing,
dann geht das da so völlig dran vorbei. Und ich habe da auch keine perfekte Lösung für. Aber am Ende ist klar, ich meine, auch das war in der Debatte nochmal klar, ne? Also viele dieser jungen Intensivtäter haben eben gemeint, dass sie auch selber in ihrer Familie Gewalt erfahren, schon in jungen Jahren und so. Und also insofern muss man da auch Familie mit einbeziehen, sicherlich einerseits repressiv mit Strafen, aber eben auch sonst. Ja, darum ist die Justiz beteiligt, darum ist Schule beteiligt, darum ist Jugendhilfe beteiligt, darum ist Polizei beteiligt. Also ein wirklich breites Feld, was wir da brauchen.
Das stimmt. Also ich fand es eine sehr spannende Debatte, von der Debatte selber, aber auch von der Problemlage, weil wir haben ja beide auch kleine Kinder und die kommen ja so langsam sind in der Schule bei mir, bei dir kommen sie in die Schule und da fangen sich ja an, Perspektiven auch nochmal zu ändern und macht man sich schon Gedanken drüber, was so an den Schulen passiert und ob man seine Kinder da ruhigen Gewissens überall immer rumlaufen lassen kann, nicht nur in der Schule, sondern abends, wenn die dann irgendwann mal ein bisschen älter sind. Also deswegen finde ich schon, dass wir dann als Parlamentarier, als Demokraten einen Auftrag haben, über dieses Thema nicht nur zu sprechen, sondern auch zu überlegen, wie wir es besser hinbekommen.
Absolut, ja.
Ich mache mal einen großen Sprung weg von dem ganzen Thema Bürgerrechte, Verfassung, Sicherheit hin zur Wirtschaftspolitik und Energiepolitik in Nordrhein-Westfalen. Wir waren ja, Henning, vor 3 Jahren, glaube ich, waren wir ja mal in München. Oder 2,5 Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, waren wir mal in München und haben uns ja quasi eins der größten Startups angeschaut oder wichtigsten Startups, die im Bereich Fusions, Kraftwerk- und Fusionsforschung, Kernfusion unterwegs sind. Die sind ja leider mittlerweile aus Deutschland abgewandert in die Vereinigten Staaten. Marvel Fusion war das. Und damals war ja schon absehbar, dass Fusionskraftwerke keine Utopie sind. Das, was man uns in dieser Woche vorgeworfen hat, dass das noch Jahrzehnte dauert, bis das kommt, hat man ja schon gesagt, dass in den nächsten Jahren die Technologie so weit ist, dass sie auch funktionierend gebaut werden kann. Und wir erleben das ja auch mittlerweile in Asien, in Amerika, da soll Anfang der 30er Jahre die ersten Fusionskraftwerke sein. Das hört sich ja weit weg, 30er Jahre, ist aber in 5 Jahren der Fall. So, und wir haben jetzt darüber diskutiert, was hier in Nordrhein-Westfalen passieren kann. Vielleicht hast du Lust, unseren Zuhörern zu hören, das nochmal mit auf den Weg zu geben, warum wir so stark in Innovation unterwegs sind und wollen, dass die Landesregierung sich nicht nur anschaut, was in Deutschland und in Europa passiert, sondern vielleicht sich an die Spitze dieser Bewegung stellt.
Ja, und von dieser Spitze sind wir ja weit weg. Also, ich persönlich weiß nicht, ob Fusionsenergie funktionieren wird, aber viele Forscher glauben ja dran. Und mindestens bin ich in einem sicher, anders als die Grünen, glaube ich nicht, dass das Ende aller technologischen Entwicklung mit den heutigen Windrädern erreicht ist.
Ja, oder mit Kohlekraftwerken.
Also ich meine, das ist ja, ja, ich finde, das ist auch so widersprüchlich, weil über Jahre sind die Grünen rumgelaufen und haben geworben für erneuerbare Energien und für neue Technologien und haben auch immer gesagt, das ist doch, haben immer gesagt, da seien noch viele Entwicklungsschritte da und manches davon ist ja auch eingetreten, aber da sind sie dann aber auch stehen geblieben. So, das heißt, irgendwie alles weitere, Kernfusion wollen sie nicht. Andere Bundesländer ziehen voraus mit eigenen Lehrstühlen, Forschungsprojekten und Co. Heißen das willkommen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe hier am Rande des Plenums diese Woche, dann auf die Frage, warum NRW denn da nicht mit bei einer dieser Allianzen dabei ist, hat die Wirtschaftsministerin Mona Neubauer im Plenum geantwortet, ja, sie hätte keiner gefragt, ob sie mitmachen will. Ja. Ich meine, das natürlich, das würde viel in ihrer Wirtschaftspolitik erklären, wenn das das Motto ist. Ja? Also ja, mich hat keiner gefragt, dann machen wir es halt nicht. Das ist natürlich, also das ist ja vollkommen ambitionslos und vollkommen am Job vorbei. Und fest steht, wir werden zwar effizienter, also viele Dinge, die Energie brauchen, brauchen für sich genommen weniger Energie, aber wir haben halt immer mehr Dinge, die Energie brauchen, gerade Strom. Also viel mehr Dinge, die ja auf Strom auch umstellen, Elektrifizierung in unterschiedlichsten Bereichen. Wir brauchen Unmengen und Kernfusion ist eben die Chance, da quasi unerschöpflich viel Energie zu generieren. Und wo, wenn nicht in einem Industrieland wie Nordrhein-Westfalen, sollte man sich da an die Spitze der Bewegung setzen? Mit Forschung, mit Entwicklung, mit Pilotprojekten. Wenn man so etwas will, kann man so etwas vorantreiben. Und wenn da braucht es rechtliche Rahmenbedingungen für, da muss Politik das aber auch ausstrahlen, dass das gewollt ist und dass man Lust hat auf solche Projekte. Und wer da sitzt und sagt, ja, ich wurde halt nicht gefragt, ich meine, dann hat natürlich keiner Bock. So, das verstehe ich. Dann würde ich, wenn ich in diesem Bereich irgendwie investieren wollte, würde ich sagen, ja, da gehe ich schon mal nicht hin. Weil Leute, die nur bei irgendwas mitmachen, wo sie gefragt werden, die sind mir ein bisschen zu lahm, also zu langsam.
Ja, ist es aber genau der Punkt. Und wenn du dich zurückerinnerst, wir haben ja das Glück, schon ein paar Jahre hier dabei sein zu dürfen. Immer wenn die Grünen regieren, gibt es genau solche Entwicklungen. Beim letzten Mal unter Rot-Grün ist das Forschungszentrum Jülich quasi von der eigentlichen Kernfrage, die dieses Forschungszentrum ja hatte, quasi abgekoppelt worden, wo das ganze Thema Sicherheit im Bereich Kernreaktoren rausgenommen wurde. So, und da sind ja Spitzenforscher, die uns verlassen haben, die man jetzt brauchen könnte, weil ja um uns herum erstens Atomkraftwerke wieder entstehen, große bis ganz kleine Mikrokraftwerke, also die Vereinigten Staaten gehen ja solche Wege auch in Mikrokraftwerke zu investieren und man hätte jetzt super diesen Standort hier nutzen können, um das ganze Thema Forschung, Bereich Kernfusion ist ja deutlich sicherer als die klassische Atomkraft, hätte man da ja wunderbar ansiedeln können und ein Raum, ein Biotop schaffen können, wo man sich genau um diese Zukunftsfragen der Energie kümmern könnte. Also weltweit Spitzenforschung hätten wir machen können. Ich bin ja wirklich teilweise fassungslos, wie man sowas an sich vorbeilaufen lassen kann.
Ja, ich meine, da stand ja in der Geschichte der Grünen, standen die da ja ständig bei solchen Dingen auf der Bremse. Also ich meine, da haben die aber auch nie unterschieden. Ja, also ich sag mal, selbst man kann... Ich halte den Ausstieg aus der Kernenergie, ich halte es persönlich für einen Fehler. Man kann aber Man kann dafür sein, dass man da raus will, aber wie in Gottes Namen kommt man dann auf die Idee, dass man auch gegen Forschung in diesem Bereich ist, die die Sicherheit stärkt? Ja. Weil wir haben ja Fragen bei Endlagerungen. Wir haben um uns drumherum ganz viele Kernreaktoren, die noch laufen. Es werden welche neu gebaut. Also warum will man denn solche Forschungen nicht haben? Und ich sag mal, wir haben das in anderen Bereichen. Also es gibt ja dieses Beispiel. Joschka Fischer hat ja mal in Hessen, als er da Minister war, irgendwie ganz stolz eine Insulinproduktion verhindert in der Pharmaindustrie, weil das alles Gentechnik sei und alles ganz schwierig. Und dann gibt es halt keine Insulinproduktion in Deutschland. Also es ist wirklich verrückt, wie so grüne Schranken in den Köpfen mancher Leute dann Innovation, Wohlstand, Arbeitsplätze verhindern. Ich finde, das darf hier dazu nicht kommen, sondern wir haben an vielen Stellen durchaus ganz gute Startbedingungen in der Forschung in diesen Bereichen, haben viele Industrie, die energieintensiv ist und vielleicht auch Interesse an sowas hat, haben als Beispiel mit dem Rheinischen Revier auch eine Industrieregion, die ohnehin vor einem großen Wandel steht, wo ich aber auch Platz habe für solche Projekte. Also gäbe schon viele Möglichkeiten, aber Voraussetzung dafür ist, dass politische Führung nicht sagt, ja, ich müsste schon gefragt werden, ob irgendwas geht, sondern wir müssen selber machen. Und weil es die Landesregierung nicht macht, werden wir an dem Thema dranbleiben. War ja nicht das erste Mal, dass wir das debattiert haben hier im Plenum. Und ich kann versprechen, es war nicht das letzte Mal. Das sind so optimistische Forschungsthemen, an denen wir dranbleiben.
Ja, das ist eine freudige und gute Ankündigung. Freue ich mich drauf. Eine Sache muss ich dazu noch erzählen, die mir noch gerade eingefallen ist, wo man sich eigentlich wundern müsste, dass die Grünen müssen sich eigentlich wirklich an die Spitze der Bewegung stellen, wenn wir wollen, nämlich dass zum Beispiel die Stahlproduktion in Deutschland grün wird und alleine nur Thyssen grün aufzustellen, müssten wir den kompletten Windkraftanlagen der Republik nehmen, den gesamten Strom daraus, um die Stahlproduktion in Nordrhein-Westfalen grün hinzubekommen. Und da sieht man ja den Energiebedarf, den es gibt. Und dann zu sagen, es gibt eine Technologie, die Microsoft in 5 Jahren nutzen möchte, Kernfusion, die sicher ist und CO2-neutral, und die auf den Weg zu bringen und sich da nicht an die Spitze dieser Bewegung zu stellen, das zeigt eigentlich die Orientierungslosigkeit dieser Partei, um das vielleicht nett auszudrücken.
Ja, es ist dumm, es ist borniert. Ja. Ja, und darum werden wir da weiter Druck machen.
Ja, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. So, das Ende. Nein, die Einordnung ist ja nochmal genau richtig. Vielen Dank dafür. Wir haben euch einen kleinen Einblick gegeben in das, was wir in dieser Woche diskutiert haben. Wie immer, der Landtag tagt viel umfassender und unsere Punkte sind auch viel mehr gewesen. Die könnt ihr gerne aber auf unseren Social-Media-Kanälen und im Netz euch anschauen, uns natürlich Feedback geben. Und in, ich glaube, 3 Wochen hören wir uns wieder. Denn dann ist die zweite Lesung des Haushalts. Es geht um das Königsrecht des Parlamentes. Über 100 Milliarden Euro, die zu diskutieren und zu entscheiden sind. Und da wird uns dann der Fraktionsvorsitzende Henning Höhne mit Sicherheit nochmal einen Einblick geben, was die Regierung vielleicht hätte besser machen können und wie die Ansatzpunkte der Freien Demokraten sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Henning, für deine Zeit.
Danke dir. Bis zum nächsten Mal.